Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Deutschland muss besser werden bei der Effizienz im Gesundheitswesen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht über die Messung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems mit Professor Reinhard Busse.
Reinhard Busse ist seit 2002 Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin. Er ist Co-Director des European Observatory on Health Systems and Policies und Fakultätsmitglied der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Gesundheitssystemforschung, Versorgungsforschung, Gesundheitsökonomie und Health Technology Assessment. Professor Busse hat in Marburg, Boston und London Medizin sowie in Hannover Public Health studiert und sich 1999 an der Medizinischen Hochschule Hannover habilitiert. Ergänzend dazu wurde das vom Ministerium mit 3 Millionen Euro geförderte Projekt Healthcare by Your Side gestartet, um Leistungserbringer für die digitale Transformation zu befähigen und Bürger über die Vorteile aufzuklären. Der Rollout in der Modellregion soll ab dem 15. Januar 2025 beginnen, wobei etwa 1,5 Millionen Menschen in Franken als erste die neue EPA erhalten sollen.
Guten Tag, Herr Professor Busse. Könnten Sie eingangs unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was genau das Health System Performance Assessment, HSPA, ist und warum das für das deutsche Gesundheitssystem wichtig ist?
Ja, es geht darum zu gucken, sage ich mal, was kommt eigentlich aus dem Gesundheitssystem heraus. Wir haben ja das Gesundheitssystem primär dafür, um Gesundheit zu erhalten, wiederherzustellen, damit wir eben als Bevölkerung gesünder sind. Und allzu häufig gucken wir auf das Gesundheitssystem nur mit Zahlen, wie viele Ärzte haben wir, wie viele Krankenhausbetten haben wir, wie viel geben wir dafür aus, ohne das dann in den Zusammenhang zu bringen, was kommt eigentlich für uns als Bevölkerung dabei heraus. Und das haben wir hier aufbauend auf einer Untersuchung, was andere Länder schon gemacht haben. Das hat ja eine gewisse Vorgeschichte, dieses Health System Performance Assessment, oder wir sagen eben die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Seit im Jahr 2000 die Weltgesundheitsorganisation da erstmals eine internationale Untersuchung vorgelegt hat. Und das Wichtigste damals, auf dem wir auch aufbauen, ist eben sich zu überlegen, was sind eigentlich die wesentlichen Dimensionen, die jetzt so die Performance, also die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems bestimmen.
Wie unterscheidet sich dabei Ihr Ansatz zur Messung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems von anderen Methoden? Es gibt ja auch andere Erhebungen. Was ist da quasi so Ihr individueller Zugang, den Sie mit Ihrer Studie gegangen sind?
Wir bauen auf internationalen Überlegungen dazu. Und die internationalen Überlegungen, die wir uns angeguckt haben, nicht nur, was gibt es auf Ebene der Weltgesundheitsorganisation, der OECD, der Europäischen Union, sondern auch, was machen eigentlich Länder um uns herum. Belgien zum Beispiel hat einen relativ ausgefeilten und schon lange währenden Ansatz zur Messung. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen uns überlegen, wie hängen eigentlich die verschiedenen Dimensionen der Leistungsfähigkeit zusammen. Das ist unser neuer Ansatz, dass wir sagen, okay, ganz wichtig ist, was in Deutschland ja auch ganz wesentlich ist, kommen wir sicherlich gleich auf die Ergebnisse, ist der Zugang. Also haben wir Zugang zum Gesundheitssystem? Und wenn wir Zugang haben, welche Indikatoren werden denn dafür eigentlich international genutzt? Also wir wissen eben, dass wer krankenversichert ist, hat es deutlich einfacher, Zugang zu haben, als wer nicht krankenversichert ist. Also es ist zum Beispiel ein Indikator, den man international benutzt, wie groß ist dieses, was wir international Coverage nennen, also die Versicherungsabdeckung in der Bevölkerung. Aber natürlich ist das nur ein erster Schritt. Und weiter Zugänglichkeit ist, wie weit sind die Leistungserbringer? Und dann haben wir gesagt, es geht nicht nur um den Durchschnitt immer, sondern es geht eben auch darum, zu vergleichen, etwa Bevölkerung auf dem Stadt, in der Stadt versus Bevölkerung auf dem Land? Wie viel Hausärzte zum Beispiel gibt es pro 1000 Einwohner in städtischen Gebieten versus ländlichen Gebieten? Bei anderen Parametern haben wir uns angeguckt, wie groß sieht das aus für Ältere versus Jüngere, Privatversicherte versus gesetzlich Krankenversicherte. Das ist der Zugang. Wesentlich ist ja, und da fokussieren wir in Deutschland drauf, wir sind ja so super fixiert auf den Zugang, dass man sich dann allerdings fragt, die Personen, die Patienten, die egal ob jetzt zur ambulanten Versorgung oder zur stationären Versorgung Zugang haben, wie ist denn die Qualität? Und wir haben da Qualität eben dann gemessen, nur für die Patienten, die Zugang haben. Also da heißt man etwa bei so Dingen wie Krankenhaussterblichkeit, bei Schlaganfall oder bei Herzinfarkt oder 5-Jahres-Überlebensraten bei Krebs, weil da stehen im Nenner nur die Patienten. Also ich kann halt Krankenhaussterblichkeit, bei Herzinfarkt gucke ich mir nur diejenigen an, die ins Krankenhaus kommen. Und das sind natürlich diejenigen, die Zugang hatten. Und dann hat man die ersten beiden Bausteine. Die WHO nennt das die intermediären Ziele, also Zugang und Qualität, weil die an sich, die sind wichtig, aber die sind noch kein Endergebnis des Gesundheitssystems. Weil das Endergebnis, was daraus dann folgt, ist einerseits die Schaffung von Gesundheit. Also wie viel Gesundheit wird eigentlich geschaffen? Und da sagen wir und zeigen das eben, dass das sozusagen das über eine Multiplikationsfunktion zusammenhängt. Also ein Gesundheitssystem, wo jetzt sagen wir mal nur die Hälfte der Bevölkerung Zugang zum Gesundheitssystem hat und das wäre qualitätsmäßig super gut, naja, dann hat die andere Hälfte keinen Zugang. Andererseits ist es auch nicht optimal, wenn zwar alle einen guten Zugang haben, weil ein Krankenhaus immer um die Ecke ist, aber dann die Qualität hinterherhängt, dann ist bevölkerungsbezogen aus Zugang mal Qualität, hat man eben auch Qualitätsdefizite. Und das ist der Beitrag zur Bevölkerungsgesundheit. Und andererseits haben wir, was die Weltgesundheitsorganisation Responsiveness nennt, also das Eingehen auf die erwarteten gerechtfertigten Erwartungen oder Bedürfnisse der Bevölkerung. Etwa, dass man nicht ewig wartet. Warten hat ja nicht. Meisten denken, bei Warten geht es darum, dass die Krankheit schlimmer wird. Da wissen wir eigentlich, dass eigentlich alle Gesundheitssysteme da recht gut sind im Priorisieren, dass also die Leute, die am kränkesten sind, gar nicht so lange warten müssen. Aber auch die leicht erkrankt sind, wenn die warten müssen, sind die halt unzufrieden. Dann geht es da um Dinge wie Kommunikation. Verstehe ich eigentlich, was die Ärzte und anderen Gesundheitsprofessionellen sagen? Bin ich eingebunden in die Entscheidungsfindung und so weiter. Also wir haben sozusagen aus dem Zugang mal Qualität, haben wir dann diese zwei Enddimensionen oder endgültigen Leistungsdimensionen, Beitrag zur Gesundheit und Eingehen auf die gerechtfertigten Erwartungen. Und wenn man das dann alles teilt, durch das, was wir ins Gesundheitssystem hereinstecken, insbesondere Geld, aber auch Anzahl von Ärzten, Anzahl von Krankenhausbetten, dann bekommen wir die Effizienz. Und die meisten Politiker, die sagen zwar immer irgendwie, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass Effizienz wichtig ist, aber sie messen es nicht. Und dann, wie gesagt, wir müssen das auch messen. Wir müssen gucken, wie viel Gesundheit schaffen wir denn eigentlich pro Euro? Und insbesondere, weil wir dann ja bei der Schwierigkeit sind, wie ist das eigentlich gut oder schlecht, was wir da bekommen an Gesundheit pro Euro, dass wir uns das im Zeitverlauf angucken. Also wenn wir jetzt 10 Jahre zurückgehen, über einen 10-Jahres-Zeitraum gucken.
Sie haben ja in der Studie, wenn ich das richtig recherchiert habe, haben Sie sich ja auf einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren bezogen. Und könnten Sie da uns nochmal sagen, was die signifikanten Trends und Veränderungen sind, die Sie da beobachten konnten?
Naja, ich wollte gerade sagen, also wir haben da, wo Daten zur Verfügung standen, bei den internationalen Vergleichen, insbesondere bei dem eigentlich wesentlichen Effizienzparameter, also wie viel Gesundheit. Und natürlich muss man sich fragen, okay, welcher Teil der Gesundheit der Bevölkerung schreiben wir denn jetzt eigentlich dem Gesundheitssystem zu? Da hat sich international insbesondere die sogenannte vermeidbare Sterblichkeit bewährt. Wir haben vermeidbare Sterblichkeit durch Prävention und wir haben vermeidbare Sterblichkeit durch Behandlung. Und manche Indikationen, also etwa koronare Herzkrankheit mit der Endstrecke Herzinfarkt, dann würde man sagen, da haben wir, könnten wir sowohl einen Teil durch Prävention vermeiden, als auch durch bessere Therapie, sowohl medikamentös, aber dann natürlich beim Herzinfarkt, insbesondere auch im Krankenhaus durch Linksherzkatheter und so weiter. Wir haben uns also angeguckt, wenn ich mir jetzt nur Deutschland angucke, würde ich sehen, dass die vermeidbare Sterblichkeit im Verlauf der letzten 10 Jahre, und wir haben jetzt, nehmen jetzt mal 10 Jahre, weil wir da mit einheitlicher Methodik von Eurostat die vermeidbare Sterblichkeit seit 2011 vorliegen haben. Da sehen wir, die ist in Deutschland zurückgegangen. Das würde als ersten Schritt heißen, naja, es ist besser geworden. Ja, es ist besser geworden. Da muss man aber einerseits sehen, dass wir seitdem deutlich mehr Geld reingesteckt haben ins Gesundheitssystem. Da habe ich schon so einen Vergleich, was kommt raus gegenüber dem Geld. Und dann haben wir ja, und erst dann habe ich eigentlich einen Parameter, dass ich sage, ist jetzt eigentlich das, was das deutsche Gesundheitssystem erzielt hat, ist das denn jetzt eigentlich gut oder wie bewerte ich das eigentlich? Und dann haben wir Vergleichsländer genommen. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen gucken, was haben denn eigentlich andere Länder erreicht in dem gleichen Zeitraum?
Genau, welche Länder, Sie haben es mit 8 weiteren Ländern verglichen, welche waren das und warum haben Sie gerade die ausgewählt, die Sie dann für den Vergleich herangezogen haben?
Genau, das war ein langer Prozess. Wir haben ja die ganze Studie für das Bundesministerium für Gesundheit gemacht und da war natürlich eine der wesentlichen Fragen auch, mit welchen Ländern können wir denn Deutschland eigentlich vergleichen? Und da gibt es verschiedene Parameter, dass man natürlich zum einen sagt, okay, die müssen auch gesundheitlich vergleichbar sein. Also es muss sozusagen ein ähnlicher Krankenstand da sein. Wir können jetzt nicht Deutschland mit Burkina Faso vergleichen. Das würde wenig Sinn machen. Aber dass wir auch möglichst viele Einflussfaktoren, die außerhalb des Gesundheitssystems, etwa Ernährung, früher haben wir gesagt, okay, die mediterrane Ernährung, inzwischen ist es natürlich so, dass eigentlich die Mittelmeerdiät gar nicht mehr so eingehalten wird im Mittelmeer. Aber das kam halt, hat das Ministerium gesagt, sie würden halt gerne die südeuropäischen Länder nicht drin haben, sondern wirklich vergleichbare Länder. Und ganz wichtig ist natürlich auch so die Wirtschaftskraft, weil man dann sagt, okay, das sind Länder, die könnten, wenn sie es denn nicht tatsächlich tun, ähnlich viel von ihrem Bruttoinlandsprodukt ins Gesundheitssystem stecken. Und so hatten wir am Ende eine Auswahl, insbesondere die Nachbarländer von Deutschland. Also das sind oben angefangen Dänemark, Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich waren dabei. Und dann hatten wir noch Schweden und Großbritannien. Das war dann unser Kanon an vergleichbaren Ländern. Alle so ähnliches Bruttoinlandsprodukt, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger als wir. Alle ähnliche Voraussetzungen, unterschiedliche Gesundheitssysteme. Es gibt ja welche, die bauen eben auch auf Krankenkassen auf oder Krankenversicherungen wie Niederlande, Frankreich, Schweiz, Österreich oder auch Belgien. Wir haben aber auch eben steuerfinanzierte Länder mit Schweden, Großbritannien und Dänemark drin. Und wenn man sich das dann anguckt und sagt, okay, wie hat sich eigentlich diese vermeidbare Sterblichkeit, also die wir bei einem guten Gesundheitssystem vermeiden können, die eigentlich nicht da sein sollte, die ist in allen Ländern besser geworden, aber die hat sich in manchen Ländern wesentlich schneller verringert. Etwa in Dänemark ist sie in dem Zeitraum ganz besonders stark gefallen. Und wir haben das dann, und das war auch methodisch innovativ gegenüber ähnlichen Ansätzen, wir haben das verglichen mit dem zusätzlichen Geld, was die Länder ausgeben. Und wir sehen eben in Deutschland, dass wir sehr viel mehr Geld investiert haben und dass gleichzeitig der Abfall der vermeidbaren Sterblichkeit, also die Verbesserung der vermeidbaren Sterblichkeit, relativ gering ausgefallen ist. So dass man sich jetzt überlegt, wenn man, dass wir für einen zusätzlichen Euro an verringerter Sterblichkeit haben wir nur ein Drittel so viel bekommen wie Dänemark. Also Dänemark erzielt pro Euro ein dreimal besseres Ergebnis über diesen 10-Jahres-Zeitraum. Und dann kann man sagen, ja, okay, wir haben also nicht primär ein Problem, dass wir zu wenig Geld bezahlen. Also dass wir eigentlich erhoffen könnten, dass wir mit einem zusätzlichen Euro, dass wir jetzt die Qualität verbessern oder das Ergebnis. Qualität ist ja nur eine unserer Dimension. Wir haben uns den Gesamtkanon angeguckt, sondern dass es eben an anderen Dingen liegen muss. Und dass, wenn ich jetzt sozusagen die Politikberatung, die daraus folgt, ist eben, naja, die Lösung ist eben nicht mehr Geld.
Bundesminister Lauterbach hat ja eine gute Art, Dinge zusammenzufassen. Er hat öfters gesagt, dass wir bei den Kosten unter den Ländern sehr oben liegen. Also wir geben sehr viel materielle Ressourcen ins System und dass wir bei den Ergebnissen ja im Mittelfeld liegen. Würden Sie das so teilen? Und was ist Ihr Rat nach Ihrer Studie? Was müsste jetzt, sagen wir mal, umgesetzt werden, damit das, die Effizienz in Deutschland steigt im Gesundheitssystem?
Naja, das stimmt. Und das stimmt sowohl querschnittlich, also wenn wir jetzt im Jahre 2024 gucken, stimmt das. Und wir sozusagen nur den Punkt, wo wir uns derzeit befinden, also wie viel Gesundheit schaffen wir pro Euro, liegen wir nur liegen wir halt, also wir liegen im Mittelfeld des Ergebnisses, was wir herausbekommen, und wir geben sehr viel Geld aus, sodass dass wir effizienzmäßig schlecht dastehen. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, das wird auch noch nicht klar genug erkannt. Das gilt einerseits hinsichtlich des querschnittlichen Vergleiches, also zum jetzigen Zeitpunkt. Das gilt aber insbesondere im längsschnittlichen Vergleich. Also wie viel bessere Gesundheit haben wir denn eigentlich für jeden besseren Euro herausbekommen? Und dann ist es wichtig, nochmal in unser Framework zu gehen und sich zu überlegen, okay, wir haben ja Zugang mal Qualität, ist der Beitrag des Gesundheitssystems zur Bevölkerungsgesundheit, das geteilt durch Geld ist die Effizienz. So, und wir gucken immer, jetzt etwa am Beispiel der Krankenhausreform, gucken wir halt sehr stark nur auf die Zugänglichkeit. Also wie weit ist das nächstgelegene Gebäude, wo draußen Krankenhaus dran steht? Unabhängig davon, was ehrlich gesagt in dem Gebäude drin ist, Hauptsache steht Krankenhaus drauf. Und wir lassen uns davon blenden, dass das sozusagen wichtig ist. Und es gibt ja auch Akteure in Deutschland, die behaupten, dass die Zugänglichkeit das wichtigste Kriterium ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach Quatsch, weil man muss sich dann überlegen, okay, ich erreiche in Deutschland meistens innerhalb von ein paar Minuten nicht nur eine Arztpraxis, sondern auch ein Krankenhaus. Und dann ist ja sozusagen mal, ja, jetzt kommt die Qualität. Also was passiert eigentlich im Krankenhaus mit der Bevölkerung, damit ich dann den Beitrag des Gesundheitssystems zur Bevölkerungsgesundheit habe. Und wenn eben das, was passiert, also ich erreiche ein Krankenhaus, habe einen Herzinfarkt, bin ganz happy, dass der Rettungswagen nur 10 Minuten fährt bis zu diesem Gebäude, wo draußen Krankenhaus dran steht. Ich komme da nachts an, da ist noch nicht mal ein Facharzt, weil der Facharzt hat noch mal 30 Minuten Zeit, da hinzukommen. Nützt aber auch nichts, wenn das Krankenhaus keinen Linksherzkatheter hat, weil dann bin ich da falsch aufgehoben. Und so, und da, deswegen muss man dann sagen, okay, ja, man sieht dann auch ganz klar, natürlich haben wir so ein Trade-off. Je mehr Krankenhäuser ich habe, desto schneller sind die erreichbar. Aber natürlich, je mehr Krankenhäuser ich habe, da kann ich nicht die entsprechende Ausstattung vorhalten. Und die kann ich halt nicht vorhalten, nicht, da geht es nicht primär um Geld. Viele Leute denken, ja, dann bauen wir halt noch viel mehr Linksherzkatheter jetzt in die Krankenhäuser rein, die bisher keine hatten. Da geht es natürlich auch um Bedarf. Also etwa, wir haben in Deutschland am Tag 500 Bürger erleiden einen Herzinfarkt. So, jetzt muss man sich einfach mal überlegen, wie schaffen wir ein Gesundheitssystem, was für 500 Bürger am Tag, die einen Herzinfarkt erleiden, möglichst gut ist. Und da würde wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir haben halt 5000 Krankenhäuser und jedes Krankenhaus sieht alle 10 Tage einen Patienten mit Herzinfarkt. Da ist natürlich auch kein Kardiologe. Wir haben, und wir verteilen, uns nimmt ja nicht jedes Krankenhaus jetzt, weil es Fachkrankenhäuser gibt, aber wir haben immer noch über 1000 Krankenhäuser, die Patienten mit Herzinfarkt behandeln. So, jetzt kann man ausrechnen, im Moment mal 1000 Krankenhäuser bei 500 Personen, die einen Herzinfarkt haben. Und Herzinfarkt ist ja schon eine der häufigsten Kontaktanlässe. Also das durchschnittliche Krankenhaus kriegt jeden zweiten Tag ein. Auch das wird noch nicht dazu führen, dass da hochqualifiziertes Personal ist, dass es sich lohnt. Und Lohn bitte nicht immer, da geht es nicht nur um Geld. Weil Lohn, ob sich da ein Herzkatheter lohnt, geht natürlich auch darum, habe ich dann Personal, was darin geschult ist, den anzuwenden. Wahrscheinlich würde man dann sagen, naja, wenn wir bei allen den häufigsten Indikationen, Herzinfarkt 500, bei Schlaganfall noch ein paar mehr, aber auch in der gleichen Größenordnung. Also wenn wir selbst bei den häufigsten Dingen, bei Notfällen, wo wir möglichst schnell im Krankenhaus sein müssen, wenn wir da 500 Patientinnen am Tag haben, dann ist wahrscheinlich eine sinnvolle Größenordnung, dass wir 500 Krankenhäuser haben. Also dann könnten wir sozusagen ein Akutkrankenhaus so planen, dass die auf jeden Fall darauf vorbereitet sind, Patientin mit Herzinfarkt, mit Schlaganfall zu behandeln, dann machen wir da einen Linksherzkatheter hin, wie gesagt, für einen der am Tag. Für einen natürlich so ein paar andere Indikationen, mit denen man den benutzen kann. Aber es muss einem immer klar sein, weil ja viele denken, die Krankenhäuser sind ständig überlastet und da geht ein Patient nach dem anderen durch, muss ich sozusagen die Zahlen auch vor Augen halten. Und dann sagt man ja, lieber fährt der oder wird gefahren im Rettungswagen oder im Notarztwagen ein paar Minuten weiter, aber kommt dann zu einem Krankenhaus, wo eben die Qualität hoch ist, damit die Multiplikation aus Zugang mal Qualität halt möglichst gut ist. Natürlich, irgendwann kippt das, wenn ich jetzt nur sage, ich habe in ganz Deutschland nur noch ein Krankenhaus für Herzinfarktpatienten, dann ist es schlecht, weil ich 500 habe am Tag. Bei anderen Erkrankungen, nehmen wir mal Herztransplantation, beim Thema Herztransplantation oder anderen seltenen Eingriffen, insbesondere den planbaren, stellt sich natürlich das Verhältnis aus Zugänglichkeit und Qualität ein bisschen anders dar. Da muss ich die Zugänglichkeit sozusagen anpassen. Ich brauche in Deutschland, was ich sage mal, 10 Herztransplantationszentren. Natürlich ist das dann, wenn ich irgendwo ganz im Norden von Rügen wohne, ist dann das nächstgelegene Herztransplantationszentrum ein bisschen weiter weg. Es wird aber mehr als ausgeglichen, dadurch, dass die Qualität besser ist, wenn ich dann so ein Krankenhaus erreiche.
Genau, Sie haben ja auch teilgenommen an der Beratung des Bundesgesundheitsministeriums, was die jetzt geplante Krankenhausreform, die ja inzwischen schon mehrere Jahre quasi durch die Arbeit der Regierungskommission begonnen wurde und jetzt zunächst im Versuch, das mit den Bundesländern gemeinsam zu machen und jetzt eben im finalen Prozess durch das KHV. Genau, auf den Weg gebracht ist. Und Sie sagten mal, es würden 400 Krankenhäuser reichen. Wie ist denn insgesamt Ihre Einschätzung und wo sehen Sie die geplante Reform jetzt? Also was ist quasi von dem, was ursprünglich beabsichtigt wurde, was ist jetzt überhaupt noch im Topf, der über den entschieden wird? Und sind Sie zufrieden, wie das Ganze lief vom Verfahren her?
Naja, man muss einfach sagen, dass viele der grundsätzlichen Überlegungen sind ja in den Köpfen auch vieler Landespolitiker einfach noch nicht angekommen. Und da sieht man, wenn man zurück zu unserem Projekt mit der Leistungsfähigkeit kommt, dass die halt doch an der Zugangsdimension hängen geblieben sind. Beziehungsweise die Zugangsdimension entkoppelt von der Qualitätsdimension sehen. Also die Leistungsgruppen, zumindest die Leistungsgruppen, die halt dann Patienten bündeln und Voraussetzungen schaffen für die Krankenhäuser, diese Patienten zu behandeln, die gehen halt von den Interventionen aus. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Schlaganfall. Wir hatten ja als Regierungskommission gesagt, wir müssen an den Patienten mit Schlaganfall denken. Wir müssen sagen, okay, in welchem Krankenhaus darf der denn behandelt werden? Und da haben wir gesagt, okay, nur in Krankenhäusern, die entsprechend qualitativ aufgestellt sind. Jetzt wird ja der umgekehrte Weg gegangen. Da wird zwar gesagt, okay, was sind die Voraussetzungen für ein Krankenhaus, um eine Schlaganfalleinheit zu haben? Und nur die Krankenhäuser, die die Voraussetzungen haben, können Schlaganfalleinheit betreiben. Was aber in Zukunft weiterhin erlaubt sein wird, ist das, dass die Krankenhäuser, die keine Schlaganfalleinheit haben, eben den Patienten in der Leistungsgruppe allgemeine Neurologie behandeln. Also dass es nicht verboten ist, was wir eigentlich als Regierungskommission gesagt hatten, dass Patienten mit Schlaganfall in Häusern landen, die keine Schlaganfalleinheit haben. Oder Patienten mit Herzinfarkt in Häusern, die keinen Linksherzkatheter haben. Natürlich gibt es jetzt eine Leistungsgruppe interventionelle Kardiologie. Also dann wird gesagt, da müssen so und so viele Kardiologen sein, damit die halt einen Herzkatheter betreiben können. Aber er schließt nicht aus, dass andere Häuser in der allgemeinen inneren Medizin sich trotzdem weiter Herzinfarktpatienten betreuen. Und sozusagen dieses Denken, das bevölkerungsbezogene Denken, das Denken vom Patienten her, das finde ich noch nicht genug reflektiert in dem jetzigen Entwurf. Und dazu kommt eben auch, dass das Grundproblem, und da sind wir wieder auch bei der Effizienz. Es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Personal. Wir denken ja, oder viele in Deutschland denken, wir haben zu wenig Personal. Das ist aber auch nur sozusagen, das stimmt nur dann, wenn man das Personal, also insbesondere Pflegepersonal, in Beziehung setzt zur Anzahl der Patienten. Wenn wir aber gleichzeitig sehen, dass wir sehr, sehr viele Patienten unnötigerweise stationär behandeln, die wir eigentlich ambulant behandeln könnten, dann ist das ja nicht nur finanziell effizienter, sondern es spart eben auch das Pflegepersonal, was sich um die Patienten kümmert, die eigentlich gar nicht im Bett liegen müssten. Und wenn der Patient nicht im Bett läge, könnte dieses Pflegepersonal sich um Patienten kümmern, die tatsächlich im Bett liegen müssen. Und sozusagen, dass dieses, und das führt dazu, dass man eben doch insbesondere die allgemeinen Leistungsgruppen, also allgemeine innere, allgemeine Chirurgie, dass ich derzeit nicht sehe, dass es zu einer deutlichen Verringerung, geplanten Verringerung zumindest der Standorte geht, weil man ja sagt, na ja, die machen halt allgemeine Innere und sind irgendwie schon wichtig. Wenn man sich aber fragt, was ist das denn eigentlich noch allgemeine Innere? Also was ist daran wirklich wichtig? Denn die Notfälle, Herzinfarkt, Schlaganfall, andere wichtige Notfälle, wenn die eigentlich in spezialisierteren Häusern gebracht werden würden, dann bricht nämlich das Konstrukt zusammen, dass ich an jeder Gießkanne noch ein Haus habe, was allgemeine Innere und allgemeine Chirurgie macht. Und das wird noch nicht konsequent verstanden von den Landesgesundheitsministern, leider.
In jedem Fall, meine letzte Frage: Wie soll Ihrer Ansicht nach die deutsche Gesundheitsversorgung im Jahr 2030 aufgestellt sein? Was wären da Ihre Wünsche, kurz gefasst?
Naja, mein Wunsch ist zuerst eigentlich, dass man wirklich sagt, okay, was wollen wir eigentlich mit dem Gesundheitssystem erreichen? Also wofür ist das eigentlich zuständig? Bei welchen Indikationen, bei welchen Krankheiten kann es wirklich zu einer verbesserten Bevölkerungsgesundheit beitragen? Und was passiert eigentlich mehr, um die Ärzteschaft zu beschäftigen? Dass uns das ganz klar wird, dass wir uns dann überlegen, okay, wie bauen wir das auf? Und dass wir Abschied nehmen von eben liebgewonnenen Gewohnheiten und sagen, ja, Zugang, nächste Krankenhaus in 10 Minuten oder 15 Minuten, meinetwegen auch 30 Minuten, ist super wichtig. Wir brauchen hiervon noch mehr und davon noch mehr, sondern dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen bei den Dingen, die wichtig sind, wollen wir besser werden. Und das setzt voraus, dass man halt sagt, was ja viele immer noch sagen, wir haben eins der besten Gesundheitssysteme der Welt. Und wenn man dann fragt, ja, aber wo sind denn eigentlich die Zahlen, die das belegen? Dass wir halt erstens auf Zahlen gucken, dass wir da rationaler werden und dass wir akzeptieren, dass man von anderen Ländern lernen kann. Und dass man nicht sagt, ja, Dänemark, ach, haha, das ist ja alles ganz anders. Ich meine, die Dänen haben jetzt keinen ganz unterschiedlichen Genpool. Die haben ungefähr das gleiche Bruttoinlandsprodukt. Die sind insgesamt dünner bevölkert. Also das ist ja manchmal auch, was man gar nicht versteht. Da wird gesagt, ja, Dänemark ist unvergleichbar. Da sage ich, na, wenn es in Dänemark funktioniert, mit den wenigen Einwohnern pro Quadratkilometer, dann wird es bei uns ja erst recht funktionieren. Da sagt man, naja, die sind ja weiter in der Digitalisierung. Naja, aber warum sind wir nicht weiter? Also die Digitalisierung, dass die da weiter sind, das ist ja da auch nicht vom Himmel gefallen. Das haben die ja auch bewusst gemacht. Also man muss sich dann natürlich angucken, okay, was können wir von denen lernen? Und wir müssen das nicht kopieren eins zu eins. Darum geht es gar nicht, sondern dass wir wirklich sagen, wir wollen die Dinge, die woanders besser sind, die wollen wir übernehmen und uns nicht so weiter durchwursteln mit falschen Parametern.
Herr Professor Busse, ich fasse es mal kurz zusammen. Wir geben viel Geld aus, bekommen dadurch, sagen wir mal, mittlere Qualität. Wünschenswert im Ergebnis Ihrer Studie wäre, wenn wir mehr auf die Effizienz schauten, auch mehr Prävention in Vordergrund rückten. Und zuletzt hatten Sie gesagt, was ich glaube auch sehr wichtig empfinde, wir sollten mal über unseren deutschen Tellerrand rausschauen, schauen, was machen andere Länder, was kann man davon sinnvoll in unser System implementieren. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, hier für unsere Hörerinnen und Hörer da kurz in den Austausch zu kommen.
Gerne schön, vielen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.